Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Mein Name ist Yannick Schappert und die Saison ist in vollem Gange, könnte man sagen. Für die SG Flensburg-Handewitt ist die Saison noch etwas träge, sag ich mal. Es waren noch nicht so viele Spiele, aber trotz allem gab es schon 5 Spiele. Und es gibt schon sehr, sehr viel zu besprechen und deswegen ist es sehr, sehr schön, dass heute der Trainer der SG hier bei uns ist, Nikolai Krekau. Moin, Nico.
Moin und schön, hier zu sein.
Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist und zuallererst möchte ich schon mal größten Respekt sagen, dass du das jetzt schon hier auf Deutsch machst. Deutscher Podcast, deutsche Sprache.
Vielleicht sollten wir später mit diesem Gespräch gesprochen. So, ja, ich versuche gern, aber ja, wir sehen, wie es geht.
Genau. Wir sind auf Deutsch, aber du kannst auch ins Englische wechseln, das weißt du. Und ich finde es cool, weil als wir uns zum ersten Gespräch mal getroffen haben, das war noch Ende Juni, da warst du noch gar nicht offiziell bei der SG, da habe ich gesagt, als Trainer musst du relativ schnell mal in den Podcast kommen. Und du hast gesagt, Herausforderung angenommen, das kriegen
genau.
wir hin.
Genau. Ja, natürlich. Wir, ich bin sehr motiviert auf Lernen Deutsch schnell, auch weil Kommunikation ist vielleicht die wichtigste Aufgabe in diese Jahres Führung in die normale Leben, aber auch in die Sport. So, Kommunikation ist ein Schlüsselwort und dafür bin ich sehr motiviert, Deutsch zu lernen.
Und du hast ja auch Kommunikationswissenschaft studiert, das heißt, das Thema liegt dir auch am Herzen.
Ja, das ist richtig, das ist richtig.
Ich schiebe direkt mal Fragen von SG-Fans ein, weil da kam eine ganze Menge und passenderweise hat Laura V02 gefragt, warum kannst du überhaupt jetzt schon so gut Deutsch? Und Saskia Hexe will wissen, du sprichst so gut Deutsch, jetzt mal ehrlich, du übst doch schon länger, oder nicht?
Erst vielen Dank, Laura. Nein, ich habe natürlich ein bisschen Deutsch in die Schule, aber das ist, wenn ich war vielleicht 10 Jahre, so 15 Jahre und jetzt bin ich 36, so das war 20 Jahre Pause auf Deutsch trainieren. Aber vor dieser Saison hatte ich 20 1-1 Stunden mit einem Dänisch. Deutsch-Unterrichterin, muss ich sagen. Und diese 1-1 war wirklich gut für mich und auch ganz, wie sagst du, genau an Handballsprache und so weiter. Ich versuche vorbereitet zu sein, aber es ist ganz anders, wenn alles läuft.
Was ist dir wichtiger, dass du viele Wörter kennst oder dass du die Grammatik auch richtig benutzt?
Ah, das muss die Wörter mehr und mehr ein Wort haben, weil die Grammatik ist eine Katastrophe. Aber ich muss akzeptieren das und das kommt später. Aber jetzt ist die Flow und die, wie sagst du, die gleiche Verstehen zwischen einander an unserer Mannschaft, das ist die Wichtige.
Wir wollen über den Saisonstart der SG heute sprechen, aber wir wollen am Ende auch ein bisschen darüber sprechen, wieso du eigentlich in so jungen Jahren schon so lange Trainer bist. Da gibt es ja eine Geschichte dahinter. Aber zunächst mal der Saisonstart der SG. Nico, Schulnote von 1 bis 6. 1 sehr gut, also in Deutschland, 1 sehr gut, 6 gar nicht gut. Welche Note würdest du deiner Mannschaft geben?
3. Ich finde, dass wir in ganz vielen Momenten hat gesehen, was wir möchten. Wir möchten gern große Flexibilität haben in dieser Mannschaft und wir möchten auch gern mehr aggressiv sein in unserem Angriff. Und das ist natürlich dass mit einer neuen Struktur in Angriff, da kommt auch ein bisschen, vielleicht 2 Schritte vorne und dann 1 Schritt zurück und danach 2 Schritte vorne noch einmal und 1 Schritt zurück. Und wir haben ganz deutlich gesehen in den ersten 4 Spiele, dass wir haben nicht viel Erfahrung zusammen, wenn wir spielen gegen verschiedene, ja, unterschiedliche Abwehr. So ist es ganz klar, dass wir ein bisschen, wie sagst du, swinging, unstable, wie sagst du das in Deutsch?
Ja, ihr seid schwankend in eurer Leistung, ja. nicht konstant.
Ja, genau. Aber es ist vielleicht auch, wie wir erwarten es. Und wir hatten und haben immer noch ein schweres Startprogramm. Aber in allgemeine finde ich, dass unser Prozess ist gut. Und dafür sage ich, dass wenn ich sage drei, das ist, weil wir nicht so zufrieden ist mit unserer Leistung in zweiter Halbzeit in Lemgo in die letzte Phase auf zweiter Halbzeit in Lemgo und auch natürlich auch erste Halbzeit in Magdeburg war mit die größte Respekt für das Leistung von Magdeburg das war nicht gut genug insgesamt heißt es da finde ich dass wir sind in einem guten Weg und die Prozess ist, sind wir sehr, sehr zufrieden mit, aber die vier Spiele konkret, dann haben wir nur ein 3.
Du hast völlig recht, es waren natürlich nur vier Spiele. Ich habe anfangs von 5 gesprochen, was ja Quatsch ist. Das ist, weil ich vorher nochmal auf die Tabelle geguckt habe und da sind ein paar Mannschaften mit 5 Spielen.
Ja, und wir freuen uns sehr zu dem Hannover-Spiel Freitag, das wird sehr spannend.
Ja, Hannover top in die Saison gekommen, ganz unglücklich am Wochenende in Berlin verloren. Ihr selbst, ein guter Sieg gegen Hamburg, dann die Niederlage in Magdeburg, die knapper war, als das Spiel war, fand ich. Kiel, muss man nicht mehr viel zu sagen, das war natürlich ein Wahnsinnsspiel. Dann das Unentschieden in Lemgo und das 5. Spiel, wie du jetzt eben gesagt hast, Freitag in Hannover.
Ja.
Und, Wahnsinn, knackig.
Ja, und sehr interessant, weil das ist noch einmal ein neues Abwehr, wir sollen spielen gegen. Hannover hast wirklich eine schöne Leistung gemacht diesen erste Woche. Und war unglücklich in Berlin nicht zu gewinnen. So das wird schwer, aber wir hatten... Wir hatten gute Zeit hier in dieser Vorbereitung zu diesem Spiel, so ich hoffe, dass wir kommen mit einem mehr stabil Druck über 60 Minuten und können wir mehr Stabilität machen durch 60 Minuten, dann haben wir auch eine ganz gute Chance zu gewinnen. Egal, das ist in Hannover.
Ihr habt Phasen, da läuft der Ball ganz schnell, ihr habt ganz viel Tempo im Spiel. Ihr habt aber auch Phasen, da läuft das Spiel eher langsam, ganz viel konzentriert sich auf die Mitte. Gegen Kiel beide außen super im Spiel, gegen Lemgo Emil Jakobsen eher weniger, Johann Hansen fast gar nicht. Da ist zum Beispiel ganz, ganz viel über den Kreis passiert und Florian Kehrmann hat gesagt, das hatte er so auch geahnt und da konnten die sich ganz gut drauf einstellen. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, woher diese Unterschiede kommen in eurer Performance?
Ja, und das ist, wie ich sagte vor, wir hatten in die ersten 4 Spiele spielt gegen 4 verschiedene oder unterschiedliche Abwehrstrukturen. Und natürlich, wenn wir spielen gegen Kiel, es war ganz viel 1 gegen 1 in die Mitte, weil Dunjak und Reinken, Jonsson auf halbs in Abwehr war sehr hoch und dafür war unser Gameplan, dass wir sollten 1 gegen 1 auf Windschick und Örby gehen. Gegen Lemgo muss ich sagen, dass ja, es war nicht so viele Außenwurfs, aber ich bin auch sicher, dass wenn Florian die nächste Tag habe das Spiel noch einmal gesehen, dann hat er auch gesehen, dass wir machen größere Chance die ganze Spiel. So Angriff war kein Problem in Lemgo. Es war nur unser Abwehr in die zweite Halbzeit, wir waren ein Problem. So dass unterschiedliche Strukturen in Angriff über die 4 erste Spiele, das ist... Ja, die Flexibilität, ich habe erst gesprochen von, wir mögen diese Flexibilität und wir mögen, dass wir adaptieren zu den unterschiedlichen Gegner.
Wie viel Krikau-Handball sehen wir denn schon? Oder wie gut gefällt dir das schon, was du siehst, im Vergleich zu dem, was du eigentlich haben willst? Wenn wir über Tempo sprechen, über Flexibilität, über Breite.
Ja, ich weiß nicht. Erst ist es wichtig zu sagen, dass ich habe nicht einen Wunsch, machen einen Krikau. Eine Krikau-Philosophie in Flensburg. Ich möchte so adaptieren, was wir können best mit diesem Spielermaterial. Und ich finde, dass, ja, wie ich sagte vor, unser Prozess ist ganz gut. Und ich finde, dass Jim adaptiert besser und besser Tag bei Tag zu dieser neuen Struktur mit Simon und Kai auf die Halbs. Aber wir sind natürlich immer noch ganz, ganz weit weg von die Besten, dass wir wollen machen in dieser Saison. Und das ist auch wie erwartet. Aber ich finde, dass wir Tag bei Tag finden eine bessere Balance zwischen die Rückraumspieler. Wir finden eine bessere und bessere Balance auf wie wir können wechseln über die Spiele und so weiter. Jetzt haben wir auch, hoffentlich muss ich sagen, Lasse mehr und mehr zurück nach seiner Verletzung. Så insgesamt finde ich, dass wir sind in einem guten Weg, aber natürlich, wir haben noch eine Antwort in Hannover Freitag, weil es ist noch einmal ein neues Abwehr zu spielen gegen.
SG-Fan KL MALO69, das ist immer eine Herausforderung mit diesem Namen, fragt, wie schwer ist es, Jim in diesen schnellen Spielfluss zu integrieren?
Jim ist so intelligent in seiner Spielstruktur. Er ist ein Top-Profi-Mannschaftskamerad. Und natürlich, wenn du hast für 10 Jahre vielleicht spielt einen ganzen Weg, dann wird es schwer für alle zu adaptieren ein neues System in 2 Monate. Aber ich finde wirklich, dass Jim Tag bei Tag adaptieren besser und besser. Und es ist auch wichtig für mich zu sagen, dass wir möchten immer noch Jim zu spielen, was Jim ist best am. Wir möchten doch auch, dass wir integrieren ein bisschen mehr Flexibilität, sodass wir auch gibt's die Besten von Simon, Kai, Mads und Lasse, Taito. Aber die Frage mit Jim und die Schnellspiele, das ist mehr, glaube ich, weil Jim war ein bisschen zu viel verletzt früher, weil Jim hat immer spielt best, wenn die Tempo ist höch. Und das will Jim auch sagen. Und natürlich, wenn du viel verletzt ist und du haben nicht die Rhythmus, dann spielst du vielleicht ein bisschen langsamer als du möchtest. Aber Jim ist best, wenn die Tempo ist höch und das will Jim auch sagen.
Findest du das also auch nicht ganz fair, dass immer diese Diskussion geführt wird, ob Jim in der Lage ist, diesen schnellen Handball zu spielen, der nun mal heute gespielt wird?
Wir diskutieren nie fair oder nicht fair mit Diskussionen. Wir lieben die Diskussion, weil Diskussion ist Interesse. Und wir framen, sagst du das, die Interesse und liebst die Interesse. Und danach ist es natürlich unsere Aufgabe zu sagen, okay, Jim, hier ist es smart zu spielen schnell. Jim, hier ist es smart zu spielen im Jim-Spiel. Jim, hier müssen wir ein bisschen mehr auf Kreuz gehen und so weiter. Aber ich habe nur die klare Impression, Eindruck, von Jim, dass er wirklich möchte, diese Mannschaft zu gewinnen. Und wir sind alle hier für Marken eine gute Aufgabe für SG und das ist auch mein Eindruck mit Jim. Jim wirklich arbeitet steinhart jeden Tag zu spielen besser und besser selbst und auch spielen besser und besser zusammen mit den anderen Spielern.
Kann man sagen, dass es dir bisher besonders wichtig ist, dass sich wirklich eine Rückraumreihe, ein Trio im Rückraum gut einspielt. Du hast vor der Saison ja gesagt, na klar, man kann auch mal Simon Pütlik auf der Mitte sehen und Lasse Möller auf halb links oder Mats Mensah mit Lasse Möller oder alle möglichen Konstellationen. Aber hauptsächlich sehen wir natürlich Pütlik, Gottfriedsson, Smits bisher.
Ja, und das ist natürlich auch ein Prozess, weil wir sind so neu zusammen, sodass wir brauchen als viel Stabilität wie möglich ist, ganz schnell. Und das ist, weil ich habe prioritiert diesen gleiche Startaufstellung, die ersten vier Spiele und auch in die Testspiele. Aber später will man sehen mehr Flexibilität in unserem Rückraum. Und wenn wir sind perfekt in unserem Match zusammen, in unserer Mannschaft, wenn wir sind weit in unserem Prozess, will man auch sehen, dass wir prioritieren, welche Angriffsspieler brauchen wir heute, weil wir spielen gegen diese Gegner und so weiter. Aber jetzt ist unser Fokus zu machen, als viel Stabilität wie möglich ist. Und dafür habe ich prioritiert zu spielen mit diesen gleichen Startaufstellungen in die ersten Spiele.
Also wir werden zum Beispiel Mats Mensah, Teito Einarsson in Zukunft mehr sehen.
Ja, auch im Angriff. Definitiv. Mess ist ist ein unglaublich gut Connector, muss ich sagen. Mas hat die Qualitäten zu lösen ganz viele verschiedene eller unterschiedliche Aufgaben. So über eine Saison will Mas natürlich ein Hauptrolle haben.
Klar. Lasse Möller hat in Lemgo ein kleines Feuerwerk abgebrannt am Ende der ersten Halbzeit, kam dann in der zweiten Halbzeit aber nicht nochmal ins Spiel. Dazu hat Thomas Möller 1987 gefragt, wieso konnte Lasse Möller in Lemgo in der zweiten Hälfte nicht mehr spielen?
Sehr gute Frage. So, danke für das. Als Leiter, sagst du Leiter oder Führer, als Chef?
Als Chef, ja, ist gut.
Als Chef ist es meine Aufgabe, zu fokussieren auf die lange Perspektive, aber natürlich auch auf die kurze Perspektive, diesen genauen Spiel. Und mein Fokus mit Lasse ist jetzt, dass wir müssen mehr und mehr gute Minuten in Lasse haben. Und dafür war ich wichtig für mich, dass Lasse beendet dieses Spiel mit einer sehr guten Leistung. Und dann vielleicht haben wir 15 gute Minuten in Lasse in Hannover, vielleicht 20 gute Minuten in Lasse in das nächste Spiel. Das ist Priorität 1. Aber ich finde auch, wenn wir haben das Gefühl, dass unser Angriff war ein Problem in die zweite Halbzeit in Lemgo, dann soll Lasse natürlich spielen, weil er hat ganz groß Succes in der ersten Halbzeit. Aber es war nicht unser Angriff, das war die Problem in die zweite Halbzeit in Lemgo. Das war nur unsere Abwehr. So das ist ja zu erzählen, dass als Chef musst du auf die kurze Fokus natürlich haben, aber wir müssen auch die lange Fokus haben, weil unser Ziel ist über eine ganze Saison und nicht nur ein Spiel in Lemgo. Aber es war sehr gut zu sehen, Lasse, in diesen Version.
Muss man sich Sorgen um Lasse Möller machen, weil das Knie wieder ein paar Probleme gemacht hat? Es gibt natürlich die leider sehr heftige Vorgeschichte mit seinem Knie.
Alles gut jetzt, aber wir haben natürlich auch die große Respekt für Lasses Historik, so wir müssen seiner Training kontrollieren, so dass es nicht so, dass wir nur sagen, okay, Lasse, jetzt trainiert du jeden Tag Vollgas. Wir müssen clever sein mit Lasse, aber er hat kein Problem jetzt, aber wir müssen auch gucken ein bisschen in die Zukunft und sagen, okay, wie viel Load passt Lasse best, sodass wir haben eine gute Entwicklung in die Alltagstraining mit Lasse, aber auch so er bereit ist, wenn wir brauchen ihn in die Spiele.
Viele SG-Fans haben auch ein Herz für Teitur Einarsson, der natürlich hinter Kai bisher kaum zum Zug gekommen ist, bis gar nicht in manchen Spielen. Jeanette S. aus M. zum Beispiel fragt, warum spielt Taito so wenig? Sie hat auch noch August mit in die Frage reingenommen, also warum spielen August und Taito so wenig? Elshot J. fragt, wird Taito bald mehr Einsatzzeit bekommen oder ist er vielleicht verletzt? Oder Moin Schrödi fragt, warum spielt Taito so wenig? Er ist doch so schnell auf dem Bein, hat einen guten Wurf und könnte Kai entlasten.
Ja, auch danke für diese Frage. August erst. Ich finde, dass Emil hat performt sehr gut. Und dafür haben wir nicht die, wie sagst du, Grund zu wechseln auf links außen. Über die Saison sollen wir August sehen. Und wir haben auch letztes Jahr gesehen, dass jeden Mal August muss machen eine Leistung. Da mache ich August eine Leistung. So wir haben keine Unruhe hier mit Spielen mit August, wenn wir brauchen ihn. Taitur ist ein bisschen anders, weil es ist so mit Taitur, dass wir haben natürlich auch große Vertrauen in Taiturs Qualitäten. Aber wenn wir gucken auf die Spiel gegen Magdeburg und Kiel, dann wird die Abwehr von Magdeburg und Kiel ein bisschen aggressiv, hvor vi, altså jeg sagde det for, vi har mødt den sehr gerne disse agering lang situationer und so weiter, und Nick und und Taitos große Qualität ist natürlich die höhe Speed und die Wurf von Abstand und die Kreuzspiel und so weiter. Und dafür haben wir Nick gesehen gegen Magdeburg und Kiel. Wir haben ihn gesehen in Lemgo, weil Lemgo war ein bisschen mehr defensiv. Und dann in die zweite Halbzeit in Lemgo, wie ich sagte vor, haben wir ein gutes Gefühl von unserem Angriff. So noch einmal, über Zeit sollen wir auch natürlich Taitos Qualitäten nutzen, aber wir sind nur 4 Spiele in als ich auch sagte vor, unsere Stabilität mit Jim, Kai und Simon ist eine große Priorität in diesem Anfang, weil wir möchten so viel Stabilität wie möglich ist. Aber Taito hat ganz klare Qualitäten, so wir sollen auch in die Saison diesen benutzen natürlich.
Ja. Sind die Erwartungen an Kai etwas zu hoch gewesen nach seiner herausragenden zweiten Saisonhälfte mit dem Champions-League-Sieg dann als Höhepunkt?
Nein, ich finde, dass die Erwartung von Kai ist, weil Kai ist ein unglaublich guter Spieler. Aber es ist auch neu für Kai und wir müssen erinnern, dass wenn jeden Spieler hat einen neuen Partner an beide Seiten, in beide Ende, dann brauchen wir Zeit. Wir haben nicht Zeit in die Bundesliga, weil es ist ein Direktturnier. Aber, und dafür sollen wir nicht, wie sagst du, crying in die Medien und so weiter, auf die Prozess und Zeit und so weiter. Aber die perfekte Leistung ist nicht realistisch jetzt, nicht von der Mannschaft und nicht von Kai, weil alles ist neu, immer noch neu. Aber es ist auch neu für Kai, dass er sollen unterschiedliche Struktur spielen. In Magdeburg war es ganz klar, dass es war Gisli 1 gegen 1 und dann kommt Kai auf Kreuz oder Breit. Und wir haben mehr Aufgabe von Kai her. Wir haben eine sehr gute Entwicklung gesehen von Kai, spielen mit Kreis in die ersten 4 Spiele. Wir haben gute Entwicklung gesehen, dass er mehr 1 gegen 1 auf Nummer 4 spielen. In Gegenstoß haben er eine Rolle auf so Kreuzsituationen und so weiter. So in allgemeine finde ich, dass wir müssen Geduld haben mit Kais top Leistung. Aber ich finde immer noch, dass er ganz stabil ist und wir sind nahe und nahe für en bedre og bedre leistung. Hun er trænet virkelig godt, og hun har en så großes refleksionsniveau, og bin auch sehr gut in die Kommunikation mit de andre rygarmspillere, så vi har dem auch naturlig große vertrauen in Kai, så de erwartungs ist ganz fair. Wir sollen nur erinnern, dass alles ist auch neu für Kai.
Nach Axel Horgen, glaube ich, muss ich dann nicht mehr fragen, weil du wirst vermutlich auch die Antwort geben, es geht um die Langfristigkeit, also die Saison ist lang, es geht um Stabilität, und weil da auch die Frage kam, Johan Hansen hat nicht in jedem Spiel abgeliefert. Und du hast ja mit Axel eine Alternative auf der Bank.
Ja, und Axel hat performt sehr schön in die Testspiele. So es ist nicht die gleiche Antwort, weil ich finde auch, das ist wichtig mit der Saison, Johan hat letztes Jahr. Es ist sehr wichtig, dass Johan habe das Gefühl, dass er hat, wirklich, wirklich große Vertrauen von mich und nicht bin wechseln, wenn er macht eine vermisst Chance. Aber wenn wir, split diesen Spiele, Spiel bei Spiel, muss ich auch sagen, dass er hat nur zwei Versuche in Magdeburg und du machst ein für zwei. Die gleiche gegen Lemgo. So es ist ein hart Job, zu außen zu sein, wenn du wenn alles gucken auf deine Leistung und sagen, es war nicht ein gut Performance, weil du machst nur 50% Wurfquote. Ja, aber ich hatte nur zwei Wurf, so ich bin ein Wurf von 100. Und ich war so zufrieden mit Johans mentale Leistung gegen Kiel. Das war die wichtigste für mich in diesem Anfang mit Johan, dass er kommt zurück von einem wirklich schlechten ersten Halbzeit. Axel war da 10 Minuten, aber wenn Johan zurück in das Spiel kam, war er mental besser, dann ich habe ihn gesehen die letzten vielleicht zwei, drei Jahre. So das war ein wirklich guter Prozess für ihn und auch für die Mannschaft.
Und ein weiteres Thema, was natürlich die Leute beschäftigt, die Torwartfrage.
Ja.
Unter anderem Luca EC, warum fängt Kevin jedes Spiel im Tor an? Oder Mein Inselradio, Kevin ist bisher in jedem Spiel gestartet, ist er deine Nummer 1?
Kevin hat bin Nummer 1 in die ersten 4 Spiele, aber es ist nicht sicher, dass Kevin ist Nummer 1 in die nächsten 4 Spiele. Ich sagte vor der Saison, dass wir brauchen beide Torwarts in die Saison. Wir haben zwei wirklich, wirklich gute Torwarts. Sie sollen natürlich auch adaptieren zu unserer neuen Abwehr. Aber Benko hat sehr gut performt gegen Kiel. Kevin hat sehr gut performt gegen Hamburg. In Magdeburg war es schwer für beide und auch ganz schwer für beide in Lemgo, aber Benko mit ein bisschen mehr paraten dann Kevin. Aber insgesamt muss ich sagen, dass über eine Saison wollen wir sehen, dass Benko fängt an, vielleicht 3-4 Spiele in Reihe, dann Kevin 3-4 Spiele in Reihe, aber ich möchte nicht so wechseln jeden Mal. Und ich bin nie ein Trainer, wir ändern meine Startaufstellung von einem Gefühl. Das ist nur eine klare Strategie. So die einfache Frage wird natürlich, warum fängt Benko nicht an in Lemgo? Weil er war so gut gegen Kiel. Und das ist nicht meine Strategie. Ich habe große Vertrauen in beide. Und wenn ich habe große Vertrauen in beide, dann muss ich sehen, okay, wie passt die Strategie heute? Passt es mit, wir erwarten vielleicht ganz viele Abstandswurf von Lemgo, dann ist vielleicht Kevin, wie fängst du an? Weil Kevin ist vielleicht ein bisschen besser auf Abstandswurf, erwarten wir vielen Kreisläufer Wurfs, dann ist es vielleicht Benko, wie fängst du an? So ist es ja, nur ein Exempel von Strategie.
Aber nimmst du dir dann nicht vielleicht auch eine Stärke, wenn jemand gerade richtig gut drauf ist und dann sagst du aber, naja, aber meine Strategie ist jetzt gerade anders.
Ja, aber Benko performt auf Top-Level gegen Kiel. Aber er fängt an auf dem Bank. So warum können Benko nicht noch einmal fängen an aus und kommt in und macht eine Top-Leistung. So ich habe große Vertrauen in beide und beide wird über eine Saison anfangen in die Tour. So ich verstehe das Frage, aber wir können auch wie sagst du, die andere Weg gehen, sollen Kevin nicht wie sagst du, soll nicht wechseln Kevin die nächste Mal, weil er macht eine schlechte Leistung gegen Lemgo. Das ist keine Option für mich, dass Kevin ist nicht mehr ein gutes Torwart, weil er macht nicht eine schlechte Leistung, aber eine weniger gute Leistung gegen Lemgo. Dann, das bedeutet nicht, dass Kevin nicht eine gute Leistung gegen Hannover macht. So, das ist Strategie und ich sehe beide Torwarts jeden Tag mit guter Leistung in Training und so weiter und ich bin sehr zufrieden mit beiden.
Also Kevin Möller ist nicht die Nummer 1?
Wir haben nicht einen klaren Nummer 1, aber Kevin war die Nummer 1 in die ersten 4 Spiele.
Sehr schön ausgewichen. Eine weitere spannende Frage von Heike Klöhn. Wie und wann entscheidest du eigentlich über die Mannschaftsaufstellung für das nächste Spiel? Du sagst ja gerade, teilweise ist das auch langfristige Strategie.
Ein bisschen beide. Wir haben eine grundsätzliche Strategie mit unserer Startaufstellung. Und dann gucken wir natürlich auf die Gegner. Und wenn wir haben die Taktikbesprechung 2 Tage bevor habe ich eine Vorstellung und wenn wir machen das letzte Taktikbesprechung einen Tag bevor vor das Spiel, dann vor diesen Taktikbesprechung habe ich eine Entscheidung gemacht, so dass die Mannschaft weiß einen Tag vor, wer fängt an.
Wir haben schon über den Spielplan gesprochen. Ihr spielt gegen den HSV, dann habt ihr 9 Tage Pause. Dann habt ihr 3 schwere Spiele in 9 Tagen. Mhm. Dann habt ihr 11 Tage Pause. Jetzt spielt ihr Freitag in Hannover, dann habt ihr 5 Tage Pause. Dann kommt der BHC, dann habt ihr wieder 9 Pausetage vor Stuttgart. Wie schwer ist das, das zu steuern? Weil das ist für die Spieler ja ungewöhnlich. Die sind ganz anderen Rhythmus gewohnt.
Ja. Es ist wichtig für mich zu sagen, dass wir müssen positiv sein und gucken auf unsere Möglichkeiten mit dieser langen Pause. Normalerweise will alle möchten alle gerne, dass wir mit Stabilität in die Programm spielen und eine neue Mannschaft wird besser und besser, wenn wir spielen jeden vielleicht 4. Tag. Es ist ein Ding, wir nicht kontrollieren kann und wir wissen das in 1-2 Monate. So wir müssen natürlich auch gucken auf die Möglichkeiten, dass wir haben mit mehr Trainings zwischen die Spiele. Möchten eine besser und bessere Leistung Spiel bei Spiel, dann ist es natürlich schwer, dass wir nach einem Lemgo-Spiel haben 11 Tage Pause. Das wird besser, wenn wir spielen 3 oder 4 Tage später. Aber das ist, wie es ist und wir brauchen die Zeit als möglich ist. Und später kommst alle die Spiele jeden 3. Tag, so das freuen wir uns. Ja.
Mitte Oktober geht es mit der Euroleague los, dann sagt ihr vielleicht, ach, vielleicht wäre eine Pause mal wieder ganz schön.
Weird in Englisch?
Merkwürdig.
Merkwürdig, dass Champions League fängt an Schon fängt an und das Euroleague erst das in Oktober. Das gibt keine Meinung und später haben wir, ja, nach der Meisterschaftspause, haben wir noch einmal viele Euroleague spielen und wir können ohne Problem fangen an in Euroleague jetzt.
Was ich merkwürdig finde, bei allem Respekt für den dritten Platz im DHB-Pokal letzte Saison, dass man erst im Achtelfinale in den Pokal einsteigt und nur zwei Spiele braucht, um zum Final vorzukommen.
Kein Kommentar. Das ist nur gut für uns.
Ja, das ist gut für euch, genau. Weil sonst hättet ihr natürlich zumindest Anfang Oktober auch schon mal die zweite bzw. dritte Runde im Pokal gespielt. Das spielt da ja alles mit rein. Nico, du bist jetzt ein paar Wochen in der Bundesliga unterwegs. Es wurde vorher viel gesprochen. Wie findest du dich da zurecht? Du hast ganz, 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 ganz viel Videostudium gemacht von den Gegnern, um sie alle kennenzulernen. Jetzt wollen zum Beispiel Bello99, Morten Sanden und HYLMI085. Ich sag, das ist eine Herausforderung. Was ist der größte Unterschied zwischen der dänischen und der deutschen Liga? Auch für dich ist, so persönlich als, ja, als Trainer natürlich, ne?
Die drei kommt erst zu meinem Kopf ist, dass die Physik ist größer. Das war wie ich erwartet. Natürlich, wenn wir gucken auf die beste Mannschaft in Dänemark, GOG Aalborg, dann haben sie auch gut Physik, aber jede Mannschaft in der Bundesliga hat sehr große Physik. Dann finde ich, das ist ein großer Unterschied, dass die Spielphilosophie ist so unterschiedlich Mannschaft bei Mannschaft. In Dänemark, ja, natürlich die Philosophie ist verschieden, Unterschied Mannschaft bei Mannschaft, aber jede Mannschaft spielt ganz schnell. In die Bundesliga haben wir aufgesehen, dass wir haben Mannschaft, wir spielen ganz langsam und nutzen viel Zeit in Angriff. So das ist auch ein großer Unterschied. Und ja, die Schiedsrichterlinie ist nicht die gleiche als in Dänemark. Kein Problem, aber es ist nur anders. Und natürlich die Druck, weil es ist ein Direktturnier und nicht mit Playoff, wie wir haben in Dänemark. So diesen Intensität in September ist natürlich ganz, ganz, ganz größer als in Dänemark, wo wir diese größte Intensität haben später in der Saison.
Schiedsrichterlinie härter, weicher?
Nein, nur großer, wie sagst du, Unterschied, Spiel bei Spiel. Es ist nicht eine Kritik, es ist nur ein, Ergebnis?
Erlebnis? Ja, ich komme gerade selber nicht auf das Wort. Beobachtung, ja, könnte ja, man sagen. Ja, du meinst noch was anderes, aber ich komme gerade selber nicht drauf.
Ja, okay. es ist notiert und wir müssen, ich muss natürlich auch lernen schnell, was kann ich erwarten von diesem Schiedsrichter heute? So sollen wir vielleicht ein bisschen mehr Übersall trainieren? Was kann ich erwarten von diesem Schiedsrichter diesen Mal? So sollen wir erwarten, dass es kommt schnell mit Zeitspiel oder sollen wir erwarten, dass es kommt spät mit Zeitspiel? So das bedeutet, dass ich in meiner Gameplan vor das Spiel müssen ein bisschen mehr Vorbereitung machen auf welche Schiedsrichter wir haben. Aber das ist okay. Also das ist auch eine sehr gute Entwicklung für mich.
Das ist interessant. Das heißt, also jedes Gespann in Deutschland ist anders und hat eine andere...
Ja, ich habe nur vier Spiele machen, ja, aber ich habe vier verschiedene Philosophie gesehen in die ersten vier Spiele. So, aber das ist nur interessant.
Kai DM fragt auch noch, was ist der größte Unterschied zwischen SG und GOG?
Das ist vielleicht, und das ist, jetzt soll ich aufpassen ein bisschen. mein Wunsch für SG in die Zukunft wird, dass wir nicht diesen Underdog-Rolle haben. Ich finde, dass diesen deutliche Underdog-Rollen in die Relation zu genau Kiel. Das ist neu für mich. In GOG sagen wir, ja, okay, wir sind best. Wir sind Favoriten, ja, wir spielen gegen Aalborg, aber wir, we don't care. Wir gewinnen, und das ist wichtig für uns, und wir haben die Ruhe, dass wir vinden über sig. In det specifikke Kiel-spil er det tydeligt for mig, at vi har disse, det er så vigtigt så spil, så vinde genau gegen Kiel. Und ich verstehe und ich liebe das Konkurrence zwischen Kiel und Flensburg, aber ich habe das Gefühl, dass es mehr ein Flensburg-Fokus, das ist alles ein Kiel-Fokus. Så über Zeit hoffe ich, dass wir können diese Underdog-Mentalität ändern, så haben ein bisschen mehr Selbstvertrauen und sagen, ja, natürlich sind wir besser als Kiel. Und natürlich vinden wir gegen Kiel, wenn wir spielen zu Hause. Und nicht, wir müssen. Und wir alle wissen, dass wir müssen gegen Kiel gewinnen, aber alle wissen auch, dass wir gegen Hamburg muss gewinnen, weil wir mögen die Meisterschaft. So, das ist vielleicht ein schwierige Sache zu sprechen von, aber es ist mein Wunsch für die Zukunft, dass wir nicht haben diese Underdog-Mentalität in die Matchup gegen Kiel. Oder finde ich, dass es natürlich Flensburg ist großer, dann gebe ich in alle Wege sind Flensburg großer, aber die Alltag ist ganz wie in Kiel. Natürlich, in GOG haben wir eine 40 und 20 Meter lange Trainingshalle. Das haben wir nicht in Dubo. aber viele Dinge ist die gleiche, und die Umfeld ist ganz gleiche wie in GOG, und die Familiegefühle und so weiter. Aber natürlich alles ist größer in Flensburg.
War es also dein Wunsch, dass die SG sagt, wir wollen Meister werden? Das war in der Vergangenheit ja nicht immer so. Da wurde immer gesagt, klar, wir gehören zu den Top-Mannschaften und unser Anspruch ist es auch, Meister zu werden. Aber ihr habt ganz klar gesagt, Meisterschaft.
Ja, und wir haben versuchen jeden Mal zu sagen, ja, natürlich wollen wir Meister werden. Warum sind wir her? Wir sind hier zu versuchen, zu bekommen eine Meisterschaft. Aber das versuchen Berlin, Rhein-Neckar, Melsum, Kiel und Magdeburg auch. Und es ist nicht wichtig für mich zu sagen, dass unser Ziel, Ziel ist ein nicht wichtig gesprochen, wie sagst du, erzählen für mich, weil wir haben jeden Saison die Ziel, dass wir wollen Meister werden. Und dass wir haben Flensburg hoffentlich auch die letzte Saison. Das wird auch ein Ziel. Die neue ist vielleicht, dass wir haben diesen ansprechen, ja, du sagst nicht ansprechen, meldet, dass wir wünschen Meister werden. Aber wenn die Medien fragt, was ist dein Ziel, sollen wir dann sagen, unser Ziel ist zu wird Nummer 3. Das ist unambitiös. So ist es nicht wichtig für mich, dass wir sprechen von die Ziele. Es ist nur wichtig für mich zu sagen, dass wir Tag bei Tag fokussieren auf unsere Leistung und unseren Prozess. Und ja, natürlich ist unser Ziel zu Meister bekommen, die Meisterschaft bekommen. Aber es ist ein bisschen old school zu sprechen von diesem Ziel. Und ich habe deutlich gesehen, dass die Medien auf Lühen, die Medien und Philipp Icke in Kiel und so weiter nutzen diesen Kommunikation zu sagen, SG sind Meisterschaftsfavoriten Nummer 1 und bla bla bla. Und das ist für mich egal. I don't care. Das ist nur wichtig für mich zu sagen, dass wir fokussieren nur auf unsere Leistung Tag bei Tag.
Nico, wir haben jetzt ganz viel über Sportliches gesprochen. Du sitzt mir gegenüber als 36-Jähriger, im November wirst du 37. Du hast.
Du bist gut vorbereitet, Janik. Hm?
Du bist ein sehr junger Trainer und hast trotzdem schon 6 Jahre bei GOG gearbeitet, sehr erfolgreich, und davor schon bei Skanderborg auch mehrere Jahre gearbeitet. Das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise oder oft, was heißt normalerweise, aber oft sind Trainer Spieler, nach dem Karriereende werden sie eben Trainer und dann wärst du im Normalfall eher 46, wenn du hier sitzen würdest. Warum bist du so früh Trainer geworden? Und wann bist du eigentlich schon Trainer geworden?
Ich bin erst Trainer, wenn ich war 10 Jahre alt. So ich habe jeden Jahr eine Mannschaft gehabt, auch wenn ich war immer noch Spieler. So ich habe jeden Jahr von meinem 10 Jahre Geburtstag haben eine Mannschaft. Die einfache Antwort ist natürlich, dass ich beendet meine Spielerzeit, wenn ich war 19 Jahre alt, und dafür hatte ich die Zeit und die Möglichkeiten zu gehen, direkt nach meinem Wunsch zu einem Trainer bekommen. Und die ersten Jahre nach meiner Spielerzeit war ich Vollzeit in Skanderborg als Trainer von einer Jugendmannschaft und in die Verein. Så von da habe ich Jahrgang 92 followed. Wie sagst du das?
Gefolgt.
Gefolgt. Ja, so ja, jetzt das ist mein 30. Jahr als Seniortrainer. Ja, das ist mein Geschick. Aber die einfache Antwort ist, dass ich beendet meine Spielerkarriere ganz früh.
Weil du es wolltest oder weil du es musstest?
Aufgrund von Verletzungen? Beide. Erst war mein Gedanke, dass es war nur eine Pause zu meinem Körper kontrollieren besser. Ich habe ganz viele kleine Verletzungen und ein ganz schlechtes Rück. Und die Jahre, wo ich wie sagst du, diesen Pause hatten, habe ich ein größer Gefühl, dass mein Trainerwunsch war größer und größer, aber auch, dass mein Körper war schlechter und schlechter. Obwohl ich mag in diesen Pause so einen besseren Körper haben. So es war ganz automatisch, dass ich von da nur Trainer war.
Die Rückenprobleme, sind die gut heute oder musst du weiterhin aufpassen?
Nein, das ist immer noch eine Katastrophe. Und die Busfahrt in Deutschland, das wird interessant mit diesem Rück. Aber das ist mein Problem und dafür muss ich natürlich auch meinen Körper trainieren, wie viel das möglich ist.
Ja. Was begeistert dich am Trainer sein? Was magst du an diesem Job so gerne?
Die einfache Antwort ist natürlich zu sagen, dass ich liebe das menschliche Relationen und so weiter. Aber die kurze und vielleicht die genaue und richtige Antwort für mich ist, dass ich liebe natürlich erst Handball und die strategischen Dinge in Handball. Das ist Nummer eins. Aber Nummer zwei ist, dass es ist mein Weg zu haben, diese großen Spiele in die großen Arenas, voll mit ausverkauften Arenas in die ganze Deutschland und dass ich habe die große Verantwortung zu machen, die richtige Entscheidung am 27 mit einer Minute zurück in einer Offside. Das ist ein großer Druck. Aber das ist was mein Traum ist. Die Spieler haben natürlich auch die gleiche Traum. Mein Traum ist zu haben diese und auch das, was ich liebe, ist zu haben diese große Verantwortung in die größten Momente in die Spiele.
Paddy FFM fragt, wie würdest du denn deinen Stil beschreiben?
Situation aufpasst. Leidenschaft, kann man das sagen in Deutsch, ich weiß nicht. Aber
also du
Situation-based Leadership.
Du achtest sehr auf einzelne Situationen, auf Details, meinst du?
Wir haben natürlich ein Rahmen rund auf unserer Mannschaft. Und ich habe natürlich auch Regeln und wir haben eine Idee, wie möchten wir zusammen so sein. Aber ich bin auch ein Trainer, vi nicht leben bei Prinzips. Nicht nur Prinzip. Ich möchte nie Entscheidungstreffen von einem Prinzip. Ich möchte nur Entscheidungstreffen von einem gesund Menschenverstand. So, das ist natürlich ein Unterschied. Sind wir weg von Training, sind wir in Training, sind wir im Spiel? Und dann haben wir natürlich eine Strategie und wir haben ein Ziel von wie sollen wir zusammen werden in diese Gruppe, wie sollen wir spielen, wie sollen wir auf dem Bus reisen, was sollen wir machen und so weiter. Wir haben eine Strategie, aber ich bin auch ein Trainer, wie wirklich jeden Tag versuchen zu sagen, okay Johannes Golle, ist du sicher, dass du sollen trainieren heute? Ist das gut für dich? Ja, und Johannes will immer sagen, ja, es ist gut für mich. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht trainieren, nur weil er kann trainieren. Wir müssen jeden Tag sagen, ist es best für Johannes zu trainieren oder ist es best für Johannes zu machen 15 Minuten mit den Physios und einen Freitag haben? Oder ist es best für Jim zu haben ein Wochenende in Schweden zusammen mit seinen Eltern? Oder ist es best für Jim zu bleiben in Flensburg fokussieren auf Krafttraining, wenn wir haben ein freies Wochenende? Und wie das? So kein Prinzip, nur gesund Menschenverstand. Das ist die Überschrift in meiner Leidenschaft. Aber wir haben natürlich auch Regeln und Strategie und so weiter.
Ja, aber innerhalb dieser Regeln willst du sagen, also das Chef sein, wenn es sinnvoll ist, sozusagen. Also dass du deine Chefrolle auch nutzt, um Befehle zu geben, sozusagen,
ja,
wenn es sinnvoll ist.
Ja, das ist
vielleicht. Und nicht einfach nur, weil du Chef bist.
Nein, ja. Wir mögen ein Umfeld, wo wir haben Vertrauen in die Spielers Entscheidung auch. Die Spieler sind mit ganz großer Erfahrung von seinem Leben. Sie sind auch mit ganz großer Erfahrung von Saison bei Saison in die Bundesliga. So wir müssen diese Erfahrung nutzen. Auch die Erfahrung Mensa haben mit Mensa. So nein, ich bin natürlich Chef und ich muss ganz viel jeden Woche machen Chefs Entscheidungs, natürlich. Aber die Entscheidungs muss reflekt gesund Menschenverstand.
Wir haben darüber gesprochen, wie gerne du Trainer sein wolltest und wie sehr du das liebst, da an der Seitenlinie zu stehen und diese Entscheidung zu treffen. Wann war für dich das Ziel Bundesliga klar? Wann wusstest du, das kann ich?
Ja, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, dass wenn ich mein dritte Saison in GOG macht und wir sind besser und besser und wir performen besser und besser in die europäische Turniere. Wenn ich hatte seine neue Ratgeber?
Berater.
Dann, das war das erste Mal, dass wir dass es ist vielleicht eine Möglichkeit in die lange Weg, aber ich weiß nicht, wenn es konkret war, aber ist ja wie gesagt früher, wenn wir erst treffen, es war eine große Überraschung für mich, dass es kommt so schnell.
Aber du warst bereit dafür, du hattest den Vertrag, der dir das ermöglicht hat. Ja. Hätte der dir das für alle Bundesligisten ermöglicht oder war das eine SG-Klausel?
Es war nicht ein genau SG-Klausel, aber es war nicht möglich zu wechseln zu alles Mannschaft, nein.
Okay, du hast dir bestimmte Mannschaften den Vertrag schreiben lassen.
Nein, das ist natürlich Vereins, wie sagst du, Hemmligkeiten, sagst du. Das ist ein Belegen zwischen GOG und ich. Und ich kann natürlich kommentieren auf meine Vertragssituation in GOG. Aber ich versuchte in meinem letzten Vertrag mit GOG zu sagen, okay, wenn die Möglichkeit kommt, dann will ich gern weiter.
Ja, Und die SG war für dich, hast du auch gesagt, No-Brainer sozusagen. Also da.
Ja. Ja, ja, ja. Ja. Das ist und das ist ganz klar mein Traumverein. Und das ist die Traumverein für, finde ich, eller glaube ich, die meisten Däne und vielleicht auch Norwegen und Schwedisch und so weiter, aber Flensburg ist, ist die Ziel von ja, die meisten Handballer von Dänemark. Und es ist wichtig zu sagen, dass das GOG war so gut ein Verein, så det var uninteressant for mig så gå en dialog med ja, hvor har de også nye træner marken. Ja, Leipzig så en ny træner haben, Erlangen så en ny træner haben, Vestlau og så videre. Det var uninteressant for mig. Ikke weil de sind nicht gute Verein, aber GOG ist auch ein sehr guter Verein. Så ja, es war ein Klaus, wo ich habe nur Topmannschaften in mind.
Du denkst 24 Stunden am Tag an Handball, glaube ich.
Korrekt.
Du lebst Handball. Was kannst du was anderes machen, als an Handball zu denken? Und was bringt dich, also was ja, hilft dir abzuschalten? Wie kommst du runter?
Ja, ich hatte die gleiche Entwicklung als jeden Vater von drei Kindern läuft. So früher war es, wie sagst du, eine Monoidentität. Aber jetzt habe ich drei schöne Kinder. Und wenn du hast drei schöne Kinder, dann ist es ganz automatisch, dass du musst auch auf anderes fokussieren. So, das ist natürlich Handball und Familie. Und da drüben habe ich natürlich auch, nein, nicht da drüben, und ich habe natürlich auch andere Interessen wie NBA, wie Kommunikation und so weiter. Aber es ist die ganze Zeit mit Familie und Handball. Das ist vielleicht 23 und eine halbe Stunde.
Wie alt sind deine Kinder?
9, 7 und 2. So, das geht schnell.
Da ist viel Action. Siehst du die im Moment regelmäßig? Das war ja am Anfang wieder, als wir das erste Mal gesprochen haben, hast du gesagt, ihr hättet gerne ein Haus in Handewitt, ja, aber die bleiben erstmal noch in Horsens, und wo ihr auch ein Haus habt.
Ja, und die Situation ist immer noch, dass wir nicht ein Haus gefunden hast. So, ich bin immer noch allein in Flensburg. So, ich ist es natürlich, ja, ich, wie sagst du, vermisst. Mhm. Vermisst meine Kinder und meine Frau. Aber Horsens ist nur 1 Stunde und 20 Minuten von hier. So, wenn wir haben einen Freitag, gehen sie hier oder ich gehe zu Hause zu Horsens. Aber 5 oder 6 Tage pro Woche bin ich ohne meine Familie, und das ist natürlich nicht mein Wunsch. Ich möchte so schnell wie möglich ist deine Familie so integrieren in Flensburg und auch natürlich zusammen mit mir werden.
Also, wer ein schönes Haus zu vermieten hat in Handewitt oder
ja,
muss es Handewitt
sein, dann anrufen gern.
Darf das auf Flensburg oder Harrislee oder Glücksburg,
ja,
oder?
Ja. Handewitt war unser erste Wähl, weil ich habe es Taub gesehen jetzt, ich habe Harrislee gesehen, und alle sind schön. Es ist ein sehr, sehr schönes Getrieb in die ganze Flensburg. Aber wenn ich sagte Handewitt, das ist nur, weil alle frühere Spieler und alle frühere Trainer hat in Handewitt gelebt. So, ich weiß, dass das wirkt. Und die dänische Schule sind da und so weiter. So, Handewitt ist Priorität 1, aber wir müssen natürlich mit offenen Augen sehen, wenn wir haben andere Möglichkeiten, sehen wir auch das. Ich soll ein Haus sehen in Tau morgen, so das wird interessant.
Okay, wir drücken die Daumen. Du bist NBA-Fan, sagst du.
Ja.
Das heißt, du guckst Spiele morgens oder so zum Frühstück, oder wie machst du das?
Nein, das passt perfekt mit Nacktarbeit als Trainer. Da sind viele Nacktarbeit, wenn du Trainer bist. So, das passt perfekt mit haben ein NBA-Spiel in die Hintergrund, sagst du das?
Ja.
Hintergrund. Und dann arbeitet die gleiche Zeit. Und ich hatte auch von 6 Jahren GOG 1,5 Stunde in Auto beide Wege, so 3 Stunden pro Tag in Auto. Das bedeutet ganz viele Zeit zu Podcasts. So ich höre einen NBA-Podcast von USA und auch von Dänemark, vielleicht später von Deutschland. So das ist da auch ein Interesse.
Hast du ein Team, dem du anhängst?
Nein, ich bin ein bisschen auf Miami und ein bisschen auf Golden State, aber nicht als Fan, nur auf NBA-Interesse.
Okay, Basketball-Weltmeister Deutschland.
Und Glückwunsch für das. Das war eine große Leistung und Dennis Schröder war unglaublich gut. Und Franz Wagner in Orlando, in Oklahoma. Nein, in Orlando,
ja.
Ist wirklich ein gutes Jungspiel.
Nico, es ist eine Stunde rum. Wenn du noch 10 Minuten Zeit hast, mache ich noch ein paar Fanfragen, weil ich habe noch ein paar.
Kein Problem.
Super. Lukas C6, wie oft darf im Training eigentlich Fußball gespielt werden?
Ich will gern sagen, dass es nur, wenn wir gewinnen hast, aber es ist fast, wenn wir spielen einmal pro Woche oder zweimal pro Woche, dann wird es fast jeden Tag. 8 Minuten nur, aber fast jeden Tag.
Sonst ist die Stimmung auch schlecht.
Ja, genau.
KWZWFDSGW.
Aber ich muss sagen, das ist eine große Überraschung, dass die Mannschaft sind so schlecht in Fußball, wenn wir spielen 8 Minuten jeden Tag.
Oh, jetzt hast du, wenn das jemand hört, hast du ein Problem, glaube ich. So, jetzt hast du mir, muss ich nochmal diesen Namen sagen, KWZWFDSGW. Leute, macht ordentliche Instagram-Namen. Warum kaufst du an der Seitenlinie immer Kaugummi? Tust du das überhaupt?
Ja, Rotstimerol. Das ist vielleicht ein Ritual. Vielleicht ist es auch zu versuchen, so nicht so viel mit die Schiedsrichter zu sprechen. Nein, das ist ein, ich glaube, das ist, früher war es zu kontrollieren, mein Puls, und fokussieren auf some kind of control. Aber jetzt ist es nur ein Ritual. Zwei Stücke Rotstimerol. Erste Halbzeit, 2 Stücke Rotstimerol in die zweite Halbzeit.
Okay. Aber es hat bisher noch nicht immer geholfen, dass du nicht so viel mit den Schiedsrichtern geredet hast.
Nein, das geht nicht. Das geht nicht so gut.
Kati Lemke 978. Findest du Abwehr oder Angriff spannender?
Beide. Ich finde, dass die Vorbereitung gegen die Gegner ist wirklich interessant in Abwehr. Und ich finde, dass unser Spiel und die verschiedenen Möglichkeiten, wir haben über eine Saison mit verschiedenen Spielertyps, finde ich wirklich, dass Angriff ist interessant. Aber ich bin Trainer, so ich finde alle 4 Phasen, ich finde auch das Gegenstoß und auch das Rücklaufstruktur ganz interessant.
Weil man könnte meinen, du findest Angriff interessanter, weil du ja deine... Du sagst ja auch ganz offen, na klar, wenn ich viel Tempo haben will und eine hohe Frequenz, dann werde ich auch wahrscheinlich mehr Spiele gewinnen, obwohl ich über 30 Gegentore bekommen habe.
Und dafür sollen wir erinnern, dass wenn wir haben eine hohe Frequenz, dann können wir auch eine gute Abwehrleistung machen. Aber immer noch machen Hamburg 31 Tor, weil die Frequenz ist höher. So, das ist die Frequenz, die hohe Frequenz ist nur gut, wenn wir haben ein gutes Gefühl, dass wir sind in beide Ende mit guten Chancen 6-6 zu spielen. Ich habe das, wie sagst du, Reputation, dass ich bin ein Angriffstrainer, aber ich weiß auch, dass es ist auch immer eller oft wie die Rekrutierung. Kai, vielleicht ist ein bisschen besser in Angriff, als in Abwehr. Simon, vielleicht ein bisschen besser in Angriff, dann in Abwehr. Aber haben ich später eine Abwehrsmannschaft mit Rød und Jørgen und so weiter. Aber dann wird meine Strategie auch anders. Ich finde beide wirklich interessant.
Alles klar. Tim THI 08, warum möchtest du die 4-Schritt-Regel einführen?
Oh, das wird schwer in Deutsch. Aber
weil sowieso schon alle vier Schritte machen.
Alle Topspieler in diesem Jahr machen vier Schritte. Vielleicht fünf, aber meistens vier. Gisli Christensen macht vier Schritte, Matthias Gisli macht vier Schritte, Felix Klar macht vier Schritte, Aaron Palmansson macht vier Schritte, Sindrits, Staskube, Simon Pytlik und so weiter. Alle machen vier Schritte. Und wenn alle machen vier Schritte und die Schiedsrichter sagen, das ist unmöglich für uns zu zählen, diese Schritte, ist es nur ein Gefühl. Und die Gefühl ist jetzt, dass diese Startschritte, und Gisli ist ein Weltmeister in Startschritte, ein, zwei Startschritte und dann ein Tempowechsel. Wenn wir es haben, Schiedsrichter sagen, das ist unmöglich, wenn wir piften diese
Anpfeifen
diese Schrittsituationen, dann haben wir eine Freiwurfsituation, dann haben wir keinen Flow in diese Spiele. Und das ist nicht, was die Schiedsrichter möchten. Die Schiedsrichter möchten Flow. So, wenn wir haben eine Regel, dass wir by purpose not following, I don't know how to say that in German, dann finde ich, das ist besser zu sagen, okay, wir haben einen neuen Anfang. Die neue Regel sind vier Schritte, aber dann muss wir auch sagen, dann muss die Schiedsrichter sagen, wenn sie haben fünf Schritte, dann machen wir eine Freiwurfsituation oder eine Schrittsituation. Jetzt haben wir eine Regel, wo alle weiß, es ist nicht eine Regel, weil sie pfeifen nicht auf drei Schritten. So, ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Stoppt das Entwicklung in Handball mit diesen 1 gegen 1 Spieler, Gisli, Pytlik und so weiter. Oder mag eine neue Regel. Wie es ist jetzt, das ist nur für große Frustration für die Abwehrspieler, dass sie versuchen. Und wenn die Abwehrspieler haben das Gefühl, ich mag meinen Job sehr gut, dann haben er immer noch einen extra Schritt, so er verlieren noch einmal, obwohl er macht einen guten Job. So, ich finde, das ist Zeit für einen neuen Anfang, für alles.
Schobert Hellen fragt, der Videobeweis in der Handball-Bundesliga, an ihm scheiden sich im Moment die Geister. wo siehst du Vor- und Nachteile? Wir kommen natürlich jetzt von dem Eindruck, zum Beispiel Füchse Berlin gegen Hannover. Ja. Am Sonntag, es steht 33-33, noch ein paar Sekunden. Hannovers Spieler fängt den Ball ab, war aber schon faul gepfiffen und er läuft noch ein, zwei Schritte, legt den Ball also nicht sofort ab und die Füchse kriegt die rote Karte, die Füchse 7 Meter, obwohl vorher gar keine Torchance da war.
Ja.
Und die Schiedsrichter gucken sich das ja im Video an und sie hätten das ja im laufenden Spiel niemals so entschieden.
Ja. Ja, wenn wir sollen kommentieren auf diese Situation zwischen Hannover und Berlin, ich finde, das Entscheiden war zu Zeit. Es war für mich nicht eine rote Karte. Aber das ist ganz deutlich, was Videobeweis tunst im Anfang. Und ich will versuchen zu erzählen, was ich meine. Wir haben Videobeweis für 5 Jahre in Dänemark gehabt. Und es war ganz deutlich, dass die ersten Halbjahre, vielleicht die ersten Jahre, es war schwer, ganz schwer für die Schiedsrichter zu finden die Balance zwischen was will ich normal anpfeifen und was ist die Video sagen. Und später kommt es, dass okay, wir müssen natürlich nicht 100% auf die Regeln gehen, wir müssen natürlich auch sagen, was wollen wir normal anpfeifen, wenn wir sehen die Situation. Aber jetzt ist es, und das war auch die Situation in Dänemark die ersten Halbjahre, die Schiedsrichter haben einen schweren Job, finden die Balance zwischen was finde ich ist richtig und was ist die Regeln. Weil die Schiedsrichter sind evaluiert von den Regeln und nicht von den normalen. Aber ich bin sicher, dass über Zeit ist es da ein großer Vorteil mit diesem Videobeweis. Wir möchten so genau entscheiden wie möglich ist, weil wir haben es ist große Geld on the line. Wir haben Arbeitsplätze und so weiter. So natürlich die entscheiden wie möglich ist gut. Aber die deutschen System muss trainieren. Und wenn wir haben später in der Saison diesen gleiche Videobeweissituation, bin ich sicher, dass es ist besser und besser. Aber es ist natürlich für mich eine Katastrophe, dass ja, das, dann kommen wir zu Lemko und dann haben wir nicht die Kamera auf die Torlinie, so wir können nicht entscheiden, war es Tor oder nicht Tor. Das ist vielleicht die eigenste schwarz-weiß Regel in Handball. Ist da Tor oder ist da nicht Tor? Und das ist, wo Videobeweis ist 100% gut. Wenn wir haben ein, ist es ein 2 Minuten oder ist da ein Rotkarte, das ist auch Gefühl, das ist Linie und so weiter. Aber Tor oder nicht Tor, das ist schwarz-weiß. Und da ist Videoproof nur gut. Wir müssen updatieren die System. Wir müssen natürlich, dass die Schiedsrichter haben die genaue gleiche Bilder als wir im Fernsehen haben. Aber das ist eine technologische Entwicklung, dass ich bin sicher, dass wir über Zeit sehen, auch in die Bundesliga. Wir sind nur 5 Jahre zurück in Zeit.
Und es wäre cool, finde ich, wenn man, so wie in Dänemark auch, hören könnte, was die Schiedsrichter sagen in dieser Zeit, in der sie den Videobeweis angucken.
Ja, wir sind alle hier für machen ein gutes Produkt für die Zuschauer und die Fernsehzuschauer und so weiter. Das ist wie in die Ende bezahlt unserer Lohn.
Ja.
So in Dänemark war es ein großer Success zu machen Sound auf die Schiedsrichter. Das ist natürlich erst die Gefühl, dass die Druck auf die Schiedsrichter ist ein bisschen größer, aber über Zeit haben wir gesehen, dass die Produkt wird besser und besser. Und und ich finde auch, dass für die Schiedsrichter war, wenn die Schiedsrichter haben das gelernt, es war auch eine Möglichkeit, so sehen die Dinge von den Schiedsrichter Gesichtspunkt. Und das ist that makes a bigger nuance auf die Schiedsrichteraufgabe auch und nicht nur Spaß. Auch so sehen die Dinge von beide Seiten, von der Schiedsrichterseite und von der Spielerseite. So in Dänemark ist es ein großer Success und ich hoffe, dass es da kommt später in die Bundesliga.
Carlotta Nele Töming, hast du einen Spitznamen bei der SG?
Ein Spitzname?
Ja.
Was ist
ein,
was
ein Nickname? Also so wie Nico mein, für Nikolai.
Mein Nickname?
Oder Benko für Benjamin Bulic.
Ich glaube, dass meistens sagen Nico. Aber ich weiß nicht. Krieghau vielleicht? Nico? Ja, ich weiß nicht.
Okay, aber kein...
kein Spezialnickname, nein.
Okay. Rongiu Shark, Lieblingsgericht. Was isst du am liebsten?
Gericht, was bedeutet Gericht?
Mahlzeit, also Lieblingsessen. Was ist dein Lieblingsessen?
Oh, Macedonia, natürlich. Nein, ich habe, das ist, was ist mein Lieblingsessen? Das muss grünes Pesto und Mozzarella.
Einfach nur Mozzarella mit
grünem Pesto? Nein, nicht allein, aber die Ingredienzen muss in jedem Essen werden. So, wenn wir kommen zu einem Auswärtsspiel in Kadetten Schaffhausen, muss ich sagen zu Julina in die Büro, wir brauchen Mozzarella-Kugeln und wir brauchen grüne Pesto, dann machen wir einen Sieg.
Wenn ich deine Sporttasche aufmachen würde, wäre da ein Glas grünes Pesto drin, zur Sicherheit.
Zur Sicherheit.
Lina Andresen fragt, wo bist du am liebsten in Flensburg, wenn du mal frei hast?
Ich habe ein sehr gutes Spaziergang Route Hafen. Und ich finde auch, dass diesen Getrieb, sagst du Getrieb, wenn du gehst von einem Ende in die große Straße zu die andere Ende und so weiter, das ist auch schön. Aber ich habe ganz viel zu tun hier in Anfang, so freue mich sehr zu sehen mehr und mehr in Flensburg.
Bosse Petersen 2, wir haben eben über Essen gesprochen. Er will wissen, was ist dein Lieblingsgetränk?
Das ist, jetzt soll ich, das ist, wie heißt es? Es heißt Franziskaner Naturtrübes
Weißbier. Naturtrübes Weißbier.
Ja, das ist mein, ich habe ein, wenn wir verlieren, ich kann nur Tuborg Classic trinken, aber wenn wir haben einen Sieg, dann ist es okay zu trinken ein Weißbier. So. Und das wird immer Franziskaner Naturtrübes. Und das ist die best part being während in Flensburg und nicht in Dänemark. Wenn ich habe einen Sieg in Dänemark, muss ich zu Flækgård in Haderslev fahren, zu kaufen diese Franziskaner. So, jetzt ist es ganz einfach.
Aber bald gibt es ja nur noch Flensburger für dich.
Das ist natürlich auch Sponsor-Ding vielleicht, aber Flensburger Pils ist auch Überraschung, ist auch Überraschung gut, aber ich muss sagen, dass mein Favorit ist Franziskaner.
Jojo, I guess, hat gefragt, was ist dein größter Wunsch außerhalb des Handballs? Also ich denke, die Frage ist, was ist dein größtes Ziel?
Außen vom Handball? Ja. Ja, wie alle anderen Eltern, ist dein Wunsch für deine Kinder, dass sie haben gleiche Erlebnisse, nicht die gleiche Erlebnisse, Erlebnisse als mich, aber wären in einem Verein in Freizeit und diesen Alltagsumfeld in die Halle machen, nicht vielleicht nur in die Halle, aber auch auf die Tanzenschule mit meinem Doktor, und aber diesen Freizeitaktivitäten, dass meine Kinder finden die gleiche Werte in Freizeitaktivitäten als ich und meine Frau. Das ist mein größter Wunsch und das natürlich auch, dass wir alles gesund ist und so weiter. Aber in einer Zeit, wo die Computer und die iPad und die Handy ist so groß eine Möglichkeit für die Jungen, dann hoffe ich wirklich, dass meine Kinder finden Werte in diese Vereins und in diesen Freizeitaktivitäten.
Die allerletzte Frage, das allerletzte Thema. DNNHFMNN. Ich denke, was heißt Hoffmann? Wie geht es mit Aaron Mensing weiter? Und Rebecca 1974 fragt, kommt Aaron Mensing nächste Saison wieder? Er wollte dich doch gerne als Trainer haben.
Ich muss sagen, dass Aaron hast eine sehr schöne Entwicklung gemacht. Die letzte Zeit in Flensburg, aber auch finde ich, dass seine Adaptation zu spielen mit Morten Olsen in GOG hat been sehr stark. Ja, ich kann ohne Probleme sehen Mensing in Flensburg noch einmal, aber ich weiß natürlich, dass viele Dinge solls passt und solls passt mit Rolle und solls passt mit Platz in die Mannschaft und so weiter und auch natürlich mit Aarons Wunsch. Aber Aaron hat entwickelt sehr gut und seine Qualitäten von Abstand ist unglaublich gut. Und ich finde auch, dass mit einer Saison in GOG, wo ich weiß, dass er auch in Abwehr spielen, das wird auch gut für Arons Entwicklung. So ja, Aaron ist ein wirklich, wirklich guter Spieler. Und natürlich, wenn wir haben einen Lokalspieler mit so großem Niveau, dann gucken wir immer von den Möglichkeiten zu anpassen. Passt es mit uns, passt es mit Aaron oder passt es mit anderen lokalen Spielern von Flensburg, dann gucken wir natürlich auf das.
Aber ihr habt nicht so viel Zeit, denke ich, weil Aaron sich natürlich auch irgendwann entscheiden muss. Er hat ja nur einen Einjahresvertrag dort. Und die Füchse wollten ihn. Man hört auch von anderen Bundesligisten, die ihn wollen.
Ja, wir arbeiten jeden Tag zu arbeiten mit unserem Kader diese Saison. Wir arbeiten auch jeden Tag mit unserem Kader für nächste Saison und die Saison nach nächste Saison. So, das ist ein Prozess. Und wir sind Marc, Lou und ich sind in einem guten Weg, mit uns også samarbejde med det rekruttering forne. Så wir sind, wo wir möchten.
Passiert im nächsten Sommer nur auf einer Position was, nämlich im rechten Rückraum? Einer von Kirkelöcke, die Thematik? Oder passiert vielleicht mehr als eine Sache im Kader?
Das wissen wir nicht. Ich weiß nur, dass wir haben eine Situation jetzt. Wir haben 15 Spieler, wir haben zwei
vielleicht. August Petersen und
August und Taito. Aber ich habe früher gesehen, dass wir mit Pütlik haben einen drei Jahre langen Vertrag in GOG und einen Monat später ist er in Flensburg. So wir gucken immer für die Zukunft und ich glaube, dass wir haben einen wirklich guten Kader jetzt. Aber wir sind auch nur 15 Spieler und das ist vielleicht ein oder zwei zu wenig. Aber alles muss passen zusammen und wir gucken immer zu optimieren unsere Mannschaft. Und das ist nicht nur, wir brauchen eine Position hier. Wir gucken natürlich auch, okay, können wir optimieren das Halblinksposition, wie passt Lasse zusammen mit Simon, wie passt Lasse, Simon und ein mehr zusammen mit anderen und so weiter. So, das ist ein Prozess, wie immer geht.
Aber Aaron ist interessant.
Aaron ist definitiv interessant, weil er ist lokal und er ist gut.
Ja. Nico, das war jetzt sehr, sehr lang. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Und kein Problem.
Nochmal, am Anfang habe ich schon mal gesagt, jetzt habe ich eine Stunde 20 zugehört. Höchsten Respekt, dass du das hier so gemacht hast.
Aber als ich sagte, die Grammatik, nein, danke. Aber ich versuche gerne zu sprechen.
An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr auch so lange zugehört habt. Und ich denke, es war sehr interessant. Nico, er guckt schon auf die Uhr.
Jetzt. Ja, das ist, weil ich habe Deutsch in 8 Minuten.
Oh, dann muss man schnell los. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen im Hölle Nord Podcast. Passt auf euch auf. Ciao.